Im Kapitel 24 möchte ich den Phasenübergang im sogenannten Van der Waals-Gas diskutieren. Das Van der Waals-Gas ist das einfachste System, in dem man solch einen Phasenübergang analytisch beschreiben kann. Und es beruht auf dem sogenannten Van der Waals-Gas-Gesetz, das ist die Gleichung 124, das eine gewisse Verallgemeinerung des idealen Gasgesetzes darstellt. Ja, im idealen Gasgesetz, nicht wahr, haben wir P mal V ist gleich NKT. Und hier hat man jetzt ein paar Modifikationen. Zunächst mal sieht man, dass statt dem Volumen habe ich hier im Nenner jetzt V minus groß N mal B. Also groß N ist natürlich die Anzahl der Teilchen. Und man kann dann das B interpretieren als das Volumen pro Teilchen, sodass das V minus NB wirklich das frei verfügbare Volumen wäre. Ja, dann haben wir noch einen zweiten Term, minus a mal n Quadrat über v Quadrat, und da werden wir gleich sehen, den kann man interpretieren als eine energetische Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Also im Van der Waals-Gas eben jetzt plötzlich im Gegensatz zum idealen Gas auch hat es eben diese energetischen Wechselwirkungen. Ja, wenn wir jetzt den Druck kennen, dann können wir natürlich daraus die freie Energie berechnen, weil wir wissen, die freie Energie ist die partielle Ableitung nach dem Volumen bei Konstanten T und N. Und deshalb, wenn wir diese Gleichung 124 dann integrieren, dann bekommen wir diese Gleichung 125. Ja, wir haben dann noch eine Konstante, die jetzt temperaturabhängig ist, die aber jetzt hier für unsere Betrachtung keine Rolle spielt. Ja, also hier haben wir jetzt auch wieder diesen zweiten Term minus a mal n Quadrat über v. Und ja, in der Gleichung 126 leite ich den dann her. In der Theorie des Phasenübergangs im Van der Waals-Gas nimmt man an, dass also die Teilchen nicht korreliert sind. Ich nehme also an, dass wenn ich ein Teilchen habe, dass es dann um dieses Teilchen herum einfach eine konstante Wahrscheinlichkeit gibt, ein anderes Teilchen anzutreffen. Und diese Wahrscheinlichkeit oder diese Dichte nenne ich Rho. Das ist natürlich eine Approximation, weil wir wissen, es gibt bestimmte Vorzug, sozusagen Abstände zwischen den Teilchen, also zum Beispiel die Teilchen werden nicht extrem nahe kommen, es gibt dann typischerweise so eine erste Schale von nächsten Nachbarn, dann sollte das Rho eigentlich dann größer sein und dann fällt das Rho wieder ab, bis man zur nächsten Schale kommt, also in Wirklichkeit ist das Rho nicht konstant, aber hier macht man eben diese Annahme, dass es konstant ist und dann kann man jetzt auch noch einfach ein beliebiges Wechselwirkungspotenzial einführen, das ich jetzt hier klein u von r nenne. Und ja, dann ist die Energie von einem Teilchen, wäre dann eigentlich gegeben durch dieses Integral u von r mal rho, dann weil man über die Kugel integrieren muss, nicht wahr, 4 pi r Quadrat dr. Ja, dann wenn ich n Teilchen habe, muss ich das natürlich noch mit n multiplizieren, aber dann hätte ich jetzt wieder dieses sogenannte Double Counting, nicht wahr, Wechselwirkung zwischen 1 und 2 ist ja dieselbe wie zwischen 2 und 1 und deshalb muss ich da noch durch ein halb teilen. Also es gibt diesen Vorfaktor von n halbe dann. Ja, und jetzt dieses Integral, da kann ich jetzt noch Rho eben ersetzen durch n über v. Und dann sage ich einfach, dieses Integral, das da jetzt noch übrig bleibt, wo bloß diese Wechselwirkungsenergie u von r eingeht, das nenne ich einfach klein a. Und dann sehen wir in der Tat, dann bekommen wir diesen Term, dieses a mal n Quadrat über v, diesen zusätzlichen Term. Ja, jetzt haben wir gesehen, das war auf der Seite 167, dass am kritischen Punkt drei Ableitungen verschwinden. Und das heißt, hier auch können wir den kritischen Punkt auf diese Art und Weise finden, nämlich der Druck muss 0 sein, die Ableitung des Drucks nach Volumen und auch dann die zweite Ableitung. Ja, dann kann man jetzt auch sogenannte skalierte Variablen einführen. Man misst das Volumen jetzt also bezüglich des Volumens am kritischen Punkt, die Temperatur eben auch bezüglich der kritischen Temperatur, also ich betrachte dann eben T geteilt durch Tc und genau dasselbe für den Druck. Da betrachtet man dann eben das Verhältnis P geteilt durch Pc. Ja, man kann jetzt für den Fall des Van der Waals-Gases natürlich hier analytisch diese ganzen Größen berechnen und das kritische Volumen, kritischer Temperatur und kritischer Druck, nicht wahr, die sind dann aufgelistet hier in der Gleichung unter der Gleichung 127. Ja, wenn man jetzt alles ausdrückt, eben mittels diesen skalierten Variablen, dann kann man jetzt auch eben eine Art skalierte freie Energie berechnen, die ich jetzt Fc nenne. Und ja, diese Funktion habe ich dann geplottet auf der nächsten Seite 181. Und ja, ich habe sie geplottet jetzt bei verschiedenen sozusagen Temperaturen. Also es sind natürlich jetzt hier wieder die skalierten Temperaturen. Ja, was passiert jetzt da? Nehmen wir an, wir sind bei einer bestimmten Temperatur und laufen wir zum Beispiel mal dieser grünen Kurve nach. Ich starte jetzt hier bei großem Volumen. Großes Volumen ist hier 10. Und ja, was passiert dann? Dann sieht man, wenn das Volumen reduziert wird, also wenn das Material komprimiert wird, dann geht die freie Energie nach oben. Nicht wahr? Ja, und dann irgendwann kommt man jetzt zu einem Tangentenpunkt. Man kann jetzt hier sehen, diese grüne Kurve, die hat bei einem Wert von ein bisschen weniger als 1, hat die so ein ganz kleines Minimum. Und ich kann jetzt da also zwei Tangentenpunkte finden. Dieser eine Tangentenpunkt ist also dann ganz in der Nähe von diesem Minimum. Und der andere Tangentenpunkt wäre so geschätzt dann vielleicht irgendwo beim Wert V gleich 5. Okay? Und dann sehen wir, wenn wir jetzt also das Volumen noch weiter komprimieren, also unter Werte von 5, dann würde jetzt diese grüne Kurve, hätte eine größere Steigung, würde stärker ansteigen. Also ich gehe jetzt, ich fange jetzt bei großen Werten und gehe ins Negative. Nicht wahr? Also eigentlich ist die mathematisch definierte Steigung wäre negativ, aber ich gehe in die andere Richtung, deshalb sage ich, es ist positiv. Und ja, da kann man sich jetzt überlegen, jetzt das System, was kann das machen? Das könnte also dieser ursprünglichen grünen Kurve nachlaufen, aber es hat eine andere Möglichkeit, nicht wahr? Es kann jetzt wieder eine Phasenseparation machen. In dem Fall, nicht wahr, kann es jetzt vom gasförmigen in den flüssigen Zustand übergehen, der dann eben jetzt bei der beschrieben wird, mehr oder minder durch die Gegend um dieses Minimum beim Volumen 1. Und wir sehen, diese Tangente, nicht wahr, die hat dann eine geringere Steigung als die grüne Kurve. Und damit ist es eben aus sozusagen energetischen Gesichtspunkten, also wenn man die freie Energie betrachtet, ist es eben günstiger, jetzt sozusagen dieser Tangente nachzulaufen, also einen Teil des Systems jetzt in die flüssige Phase zu transferieren, anstatt jetzt eben ein Gas hervorzubringen, das ein sehr, sehr kleines Volumen hat. Ja, das ist dieser Phasenübergang. Ja, jetzt, was ich da gezeigt habe, das war jetzt also wirklich die Kurve, die man hält. Sie haben gesehen, da ist ein bisschen schwierig, die Tangente anzulegen, weil diese Minima da dermaßen klein sind. Und auf der nächsten Seite 182 ist dann im Prinzip eigentlich nochmal dieselbe Kurve gezeigt, nur ist jetzt ein bisschen irgendwie per Hand gezeichnet, ein bisschen irgendwie skaliert, sodass man die Tangente da leichter anlegen kann. Und Sie sehen jetzt also in dem unteren Bildchen wieder diese rote Gerade ist jetzt eben die Tangente zwischen diesen zwei Tangentenpunkten, die einem Volumen 1 und einem Volumen 2 entsprechen. Ja, also wenn ich jetzt wissen will, bei welchem Druck findet der Phasenübergang statt, dann kann ich also eben diese rote Linie nehmen. Nicht wahr? Die Steigung dieser roten Linie entspricht dem Druck und ich habe also damit den Druck, bei dem jetzt eben die beiden Phasen koexistieren können. Es gibt jetzt noch eine zweite Konstruktion, die äquivalent ist, das ist die sogenannte Maxwell-Konstruktion. Da tut man jetzt nicht die freie Energie plotten, sondern stattdessen tut man also die Ableitung der freien Energie nach dem Volumen, nämlich den Druck plotten als Funktion vom Volumen. Und ja, das sind jetzt bei drei verschiedenen Temperaturen, sind jetzt da auch wieder diese Kurven eingezeichnet. Und jetzt um den Phasenübergang zu finden, kann ich jetzt eben auch diese andere Maxwell-Konstruktion machen. Und was ich da machen muss, ist, ich muss jetzt auch wieder also so eine rote Linie finden, das ist aber keine Tangente, sondern diese rote Linie muss die Eigenschaft haben, dass jetzt dieses dunkel schraffierte Gebiet, das damit groß B bezeichnet wird, oberhalb von dieser roten Linie gleich groß ist wie dieses dunkel eingezeichnete Gebiet A, das sich jetzt eben unter der roten Linie befindet. Also diese beiden Flächen müssen gleich sein. Und dann, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann habe ich wieder also die richtigen Bedingungen für diesen Phasenübergang. Ja, man kann jetzt relativ leicht zeigen, dass diese beiden Konstruktionen, also entweder die Maxwell-Konstruktion oder die Tangentenkonstruktion, dass die eigentlich äquivalent sind. Und das habe ich dann auf Seite 183 gemacht. Ja, also wenn wir uns die Tangente anschauen, nicht wahr, dann wissen wir, die Steigung ist gleich dem Druck. Und ja, wir wissen, der Druck ist die partielle Ableitung von F nach V. Und das gilt natürlich sowohl an dem Punkt 1 als auch an dem Punkt 2. Ja, und zusätzlich wissen wir, dass die Steigung natürlich von dieser Geraden ist gegeben durch F2 minus F1 geteilt durch V2 minus V1. Ja, was bedeutet das? Das kann ich dann auflösen, diese Gleichung nach F1 minus F2, nicht wahr? Bekommt dann, das ist die Differenz der Volumina mal dem Druck. Und dann kann ich jetzt noch den Druck eben ersetzen durch die Ableitung von F nach V. Und ja, und das wissen wir, das gibt den Druck. Und damit erhalte ich dann diese Gleichung unten auf Seite 183. Ja, und was haben wir da? Wir haben auf der einen Seite das Delta V, V2 minus V1 mal der Druck. Ja, was ist das? Das ist nichts anderes, eben als wenn ich mir jetzt nochmal in diese Maxwell-Konstruktion gehe, nicht wahr? Und dann die Länge V2 minus V1 nehme und dann eben mal diesen Druck, das soll dann die rote Linie sein, dann ist es jetzt sozusagen das Gebiet unter der roten Linie im Bereich eben zwischen V1 und V2. Ja, und das muss gleich sein dem Integral jetzt über diese dicke schwarz eingezogene Linie. Und ja, da wissen wir natürlich, nicht wahr? Dieses Integral ist natürlich gleich groß wie dieses rektanguläre Gebiet, das wir da vorher hatten, weil eben per Konstruktion, nicht wahr, sozusagen die Fläche, wo die Funktion größer ist als die rote Linie, gleich groß ist wie die Fläche, die sich da hier unterhalb der roten Linie befindet. Also damit haben wir gezeigt, dass diese beiden Konstruktionen äquivalent sind. Ja, auf der nächsten Seite 184 ist dann nochmal ein ganz ähnliches Bild, wo jetzt eben eingezeichnet wurde P als Funktion vom V und dann eben gleichzeitig jetzt da auch dann gestrichelt eingezeichnet ist das Phasendiagramm. Ja, was passiert hier? Laufen wir vielleicht mal wieder so einer Linie nach. Und fangen wir wieder an bei großem Volumen. Und dann, wenn das Volumen reduziert wird, also wenn das System komprimiert wird, dann steigt natürlich der Druck an. Und in dem Fall, nicht wahr, wir befinden uns jetzt hier in der gasförmigen Phase bei großen Volumina. In dem Fall zum Beispiel würde das ideale Gasgesetz eben den Anstieg des Drucks beschreiben. Ja, und dann irgendwann, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Linie betrachten für 286 Kelvin, dann sehen wir irgendwann, tun wir jetzt wenn wir dieser Linie nachlaufen, tun wir diese schraffierte, diese Linie kreuzen und dann plötzlich bewegen wir uns horizontal. Ja, was passiert? Da sind wir jetzt eben im Bereich, wo dieser Phasenübergang stattfindet. Wie wir gerade gesehen haben, es ist jetzt eben aus freien Energiegesichtspunkten, ist es günstiger, dass ein Teil des Gases transformiert wird in die flüssige Phase. Das ist günstiger, als eben das Gas weiter zu komprimieren. Ja, und da sehen wir in der Tat jetzt, das Volumen kann man eben jetzt ändern um einen großen Betrag und der Druck bleibt konstant. Weil wir eben jetzt hier nicht wahr, das Einzige, was sich ändert, ist, dass eben immer mehr Gas in die flüssige Phase übergeht, aber der Druck bleibt dasselbe, weil sozusagen eben am Gas selber ändert sich nichts. Ja, und dann irgendwann natürlich, wenn das Volumen sehr klein geworden ist, ist die Gasphase völlig verschwunden, haben wir nur noch die flüssige Phase. Und dann, wenn man versuchen würde, diese flüssige Phase weiter zu komprimieren, dann wissen wir natürlich, geht der Druck extrem schnell nach oben, weil es einfach enorm schwierig ist, eine Flüssigkeit zu komprimieren, wogegen es relativ leicht ist, eben ein Gas zu komprimieren. Ja, dann zum Schluss hier nochmal ein ganz ähnliches Diagramm auf Seite 185, wo nochmal illustriert wird jetzt eben, was der Zusammenhang ist zwischen dem Verhalten der freien Energie und dem Phasendiagramm. Fangen wir vielleicht nochmal an mit dem Bild auf der rechten Seite von Seite 185. Wenn wir jetzt hier bei geringen Drücken sind, dann hat die freie Energie, nicht wahr, die Form, die in dem untersten kleinen Einlegbildchen da gezeigt wird. Das heißt, wir haben ein Minimum der freien Energie bei einem großen Volumen. Das heißt also, nicht wahr, natürlich, das bedeutet, wir sind eben in der gasförmigen Phase. Das ist klar, geringer Druck, großes Volumen bedeutet gasförmige Phase. Ja, dann, wenn wir jetzt den Druck erhöhen, dann sehen wir, irgendwann sind diese beiden Minima auf derselben Höhe, nicht wahr? Das heißt also hier jetzt hier, wir wissen ja auch, nicht wahr, das chemische Potential ist das G pro Teilchen. Da sehen wir also in der Tat wieder die Bedingung, dass die beiden chemischen Potenziale gleich sind. Ja, und dann, wenn ich den Druck noch weiter erhöhe, nicht wahr, dann irgendwann wird das Minimum der freien Energie eben bei einem kleinen Volumen wird tiefer. Was bedeutet das jetzt eben aus freien Energiegesichtspunkten, jetzt eben die flüssige Phase günstiger ist. Ja, auf der linken Seite nochmal wird jetzt nochmal genau gezeigt, das Verhalten jetzt entlang der Separationslinie, wenn wir also vom Triple-Punkt zu dem kritischen Punkt gehen. Ja, und da sieht man eben, wenn man der Linie entlang geht, nicht wahr? Zunächst mal am Anfang in der Nähe vom Triple-Punkt sind die beiden Minima wieder auf derselben Höhe, nicht wahr? Was eben, wie wir gerade gesagt haben, ja nichts anderes bedeutet, als dass die beiden chemischen Potenziale gleich sind. Und dann wird aber eben dieses Maximum zwischen den zwei Minima wird immer kleiner, bis eben plötzlich am kritischen Punkt das völlig verschwindet und wir eben nicht mehr unterscheiden können zwischen gasförmiger und flüssiger Phase. Ja, wir haben eingeführt, nicht wahr, diese skalierten Größen, und auf der Seite 186 wird jetzt illustriert das sogenannte Gesetz der korrespondierenden Zustände. Ja, was Sie hier sehen, ist jetzt auch ein Phasendiagramm, und es schaut in der Tat recht ähnlich aus zu dem Phasendiagramm für das Van der Waals Gas, das man analytisch berechnen kann auf Seite 184, aber ist natürlich nicht ganz identisch. Aber was das Erstaunliche hier jetzt ist, ist, dass dieses Phasendiagramm praktisch identisch ist für ganz verschiedene Gase. Und das ist eben dann identisch, wenn man jetzt nicht die Temperatur und die Dichte plottet, sondern jeweils die skalierten Größen. Sie sehen hier in dieser Figur auf Seite 186 wird entlang der X-Achse, also geplottet Rho geteilt durch Rho C, und entlang der Y-Achse eben T geteilt durch TC. Und ja, das Erstaunliche ist jetzt, dass eben völlig verschiedene Gase dann ein praktisch identisches Verhalten zeigen, wenn eben alles betrachtet wird mittels diesen skalierten Variablen. Also im Speziellen hier in dieser Figur sehen Sie also zum Beispiel ein Gas wie Neon, das nur extrem schwache Wechselwirkungen hat, weil es nur mit Van der Waals-Wechselwirkung wechselwirkt. Natürlich die anderen Edelgase ähnlich, Krypton, Xenon. Aber dann haben wir auch zum Beispiel ein Molekül wie CO, was eine relativ starke Dipol-Dipol-Wechselwirkung hat. Und also obwohl diese Wechselwirkungen sich um etliche Größenordnungen unterscheiden, ist eben tatsächlich das Phasendiagramm ist identisch, wenn man es sozusagen mit den skalierten Variablen plottet.